auch heute wieder ein herzliches Willkommen beim Modernen Krieger Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und begrüße dich zu einer neuen Episode. Ja, und heute habe ich ein neues Interview für dich vorbereitet mit einem Thema, das mich selbst persönlich auch betrifft, denn ich praktiziere es schon seit geraumer Zeit und bin begeistert davon. Ich habe es schon so oft empfohlen. Es geht nämlich um Yoga. Und zu diesem Thema habe ich die Maren Güssmann eingeladen. Sie ist Yogalehrerin und hat unter anderem schon seit vielen Jahren Yoga unterrichtet bei inhaftierten Jugendlichen, also im Jugendarrest. Und wir werden natürlich auch im Interview darauf eingehen. Und für den ersten Teil des Interviews werden wir uns, noch andere Fragen anschauen. Und zwar natürlich ganz grundsätzlich, wie ist Maren zum Yoga gekommen? Was bewegt sie daran, Yoga zu unterrichten? Ja, und dann sprechen wir natürlich noch so ein bisschen über ihre Yoga-Art, die sie unterrichtet. Falls du in dem Thema ein bisschen drin bist, weißt du, es gibt zig verschiedene Arten von Yoga und jede hat etwas anderes Besonderes für sich. Und zu guter Letzt gehen wir natürlich auf ihre Arbeit mit den Gefangenen ein. Und bevor ich da zu viel vorwegnehme, labere ich wie immer nicht zu lange rum und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Dann erstmal dir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Maren, gell, dass du dir Zeit nimmst für heute.
Ja, gerne. Danke dir, dass du einen Podcast machst.
Ja, sehr gerne. Das passt auch wunderbar ins Thema rein. Vielleicht für die Community noch so ein paar Worte so zu dir.
Ja, genau. Also mein Name erstmal ist Maren Güssmann und ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, erstmal so all over the place. Und bin dann aber irgendwann eben in der Nähe von Göppingen gelandet. Und von dort aus ging es dann aber irgendwann nach Australien. 2011 bis 2013 war ich in Australien. Habe da mein ganzes deutsches Leben hinter mir gelassen und so ein bisschen auf der Suche nach mir selbst, ja. genau, und habe dann von Australien aus bin ich nach Indien geflogen, habe dann dort mit Yoga und Meditation angefangen, einfach weil ich das dort anfangen wollte, wo es auch original herkommt und nicht, weil ich es nicht einfach irgendwo im Fitnessstudio machen wollte. Ja, einfach auch, dass man die Kultur mitbekommt, dass man so diese kulturellen Hintergründe mitbekommt. Und das hat mir super gut gefallen und super gut geholfen damals auch. Hat mich in meiner Selbstfindungsphase sehr, sehr unterstützt und von dort aus bin ich dann eben wieder nach Australien und habe dann so mein Yoga-Package dorthin mitgenommen und war dann dort noch im ganzen Land unterwegs, habe da unterrichtet, habe physiotherapeutische Fortbildungen gegeben und bin dann aber in meinem zweiten Jahr in einem sehr spirituellen, kennen bestimmt ganz, ganz viele, aber ist auch so ein super Surfort. Ja, und dort konnte ich dann halt einfach ganz unterschiedliche schamanische Workshops machen. Ich konnte ganz unterschiedliche Yoga-Styles kennenlernen. Ich konnte unterschiedlichsten Meditationstechniken kennenlernen, war natürlich ganz, ganz viel im Wasser, war ganz, ganz viel surfen und habe ganz viele tolle Leute kennengelernt. Ja, genau. Und ich würde mal sagen, das war dann so mein richtiger spiritueller Geburtsort dann auch. Wo ich einfach für mich ganz, ganz viel mitnehmen konnte. Und dann so nach 2 Jahren habe ich das dann wieder mit nach Deutschland genommen.
War das für dich vorher schon so ein Begriff, Spiritualität? Warst du da vorher schon irgendwie interessiert oder hat das noch gar keine Bedeutung gehabt und du kamst in Indien das erste Mal so ein bisschen drauf?
Ja, nee, ich bin dann da irgendwie so wie so Alice im Wunderland habe ich mich so ein bisschen gefühlt. Ja, kopfüber da irgendwo in den Kaninchenbau reingestolpert.
Ja, aber man fühlt sich ja doch, also so kenne ich es zum Beispiel, wenn man sich damit näher beschäftigt, dann ist das ja so, als würde man sich selber mehr kennenlernen. Also man sammelt ja laufend Erkenntnisse über sich selber, die man vorher eigentlich nie hatte, weil man irgendwie
wie kann man da sagen, blind war oder sich wahrscheinlich diese Gedanken nie gemacht hat, Sachen nicht hinterfragt hat oder seine eigenen Denkmuster, seine Verhaltensweisen nie hinterfragt hat. Genau. Ja, jetzt hat ja Yoga eigentlich schon einen nahen Zusammenhang zur Spiritualität. Siehst du das auch so, also dass das eins ist?
Ja, also grundlegend, ja, genau. Also man hat eigentlich schlussendlich das Bewusstsein in den Körper gelenkt bei diesen Übungen, um aber eben voll und ganz im Hier und Jetzt, voll und ganz im Körper anzukommen und darüber sich selbst zu erleben, sich selbst zu erfahren und aber eben auch zu erfahren, wie sehr man sich über seinen Geist mit sich selbst im Körper verbinden kann. Also der Hintergrund war auf jeden Fall schon immer spirituell, ja, genau.
Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Yoga. Was ist zum Beispiel deine Art?
Ich unterrichte Kundalini-Yoga. Und mit dem Kundalini-Yoga, also ein Hauptunterschied zu anderen Yoga-Arten, ist, dass Kundalini-Yoga mit geschlossenen Augen durchgeführt wird. Einfach, dass man die Möglichkeit hat, sich wirklich voll und ganz auf sich selbst zu konzentrieren, voll und ganz mit allen Sinnen, mit der kompletten Aufmerksamkeit wahrzunehmen, was da gerade wo im Körper passiert und wie sich das anfühlt. Einfach auch, dass man nicht davon abgelenkt wird, was die anderen um einen rum gerade machen. Und dass man auch nicht davon abgelenkt wird, wie andere einen vielleicht anschauen und was die wohl denken, ja, sondern dass man sich wirklich voll und ganz auf sich selbst konzentrieren kann. Und dann im Kundalini-Yoga kombinieren wir alle möglichen unterschiedlichen Yoga-Arten. Also das heißt, wir machen die Posen, wir arbeiten mit Meditation, wir arbeiten mit Mudras, also mit den unterschiedlichen Fingersiegeln, wir arbeiten mit Mantras. Teilweise die Übungen sind sehr, sehr hart, sehr, sehr herausfordernd. Und dann darf man manchmal ein Mantra dazu singen, einfach um dem Geist, wenn man dann eben diese Willensstärke trainiert, um dem Geist eine Aufgabe zu geben. Ja, oder ganz oft dann im Anschluss einfach auch Mantra-Meditationen, dass man singend meditiert. Genau.
Okay, Mantras sind Sätze oder so, ne?
Genau, das sind Sätze. Sätze, die ständig wiederholt werden, das sind ganz, ganz einfache Sätze. Es gibt ganz unterschiedliche. Normalerweise sind die entweder in Sanskrit oder eben in Gurmukhi. Das sind beides altindische Sprachen, die meines Wissens, also Gurmukhi auf jeden Fall gar nie gesprochen wurden, im Sinn, wie wir normalerweise Sprache verwenden, sondern die einfach nur diese alten Weisheiten, dieses alte Wissen transportieren. Und genau, aber da gibt es dann immer Übersetzungen dazu, dass man eben auch weiß, was das dann bedeutet. Es hat immer einen tieferen Sinn, es hat immer einen höheren Sinn. Es gibt ganz unterschiedliche. Manchmal sind es mehr Mantren zum Beispiel, um Widerstände aus dem Leben zu entfernen oder so Stolpersteine, wenn man das Gefühl hat, man hat da und irgendwie so Stolpersteine im Weg, um die aus dem Weg, aus dem Lebensweg zu räumen oder natürlich auch einfach, um sich mit seiner Seele zu verbinden, um sich im Herz zu verbinden, das Herz zu öffnen. Je nachdem, wenn man irgendwie gerade so emotional Shutdown ist, wenn man irgendwie was Schlimmes erlebt hat oder so, dass man sich emotional wieder öffnen kann, dass man wieder besser fühlen kann. Also ganz unterschiedliche Richtungen.
Tust du diese Sessions immer vorbereiten? Also steht es dann vorher schon fest, was du genau machst, wie der Ablauf ist, oder machst du es spontan?
Nee, normalerweise, wenn ich unterrichte, ich bereite das immer vor und kündige das dann auch in der E-Mail an, was wir machen werden und so ein bisschen den Hintergrund. Genau, beleuchte den Hintergrund und erzähle so ein bisschen was darüber, wie und warum das dann mich auch gerade bewegt. Und dann können die Leute einfach schon mal sehen, worauf sie sich einstellen können und woran sie vielleicht auch an sich selber arbeiten möchten, wenn sie dann da zu der Stunde kommen.
Gibt es da irgendwie so Unterteilung in Anfänger, Fortgeschrittene oder sowas? Oder ist es da völlig egal, wie gut man das kann?
Gibt es schon auch, aber ich mache nur Anfänger, also ich mache nur Einsteigerkurse.
Mhm. Okay, was sind das für Leute, die da zu dir kommen?
Oh, ganz unterschiedlich. Also sag mal, die meisten, würde ich jetzt sagen, sind schon meistens eher Frauen, aber es sind jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr Männer, die kommen und sind auch immer mehr wirklich junge Leute dabei, dann so mit 19, 20 und ja, aber normalerweise der Altersdurchschnitt ist schon eher so zwischen, ich sag mal, so zwischen 30 und 50.
Okay, alles im mittleren Alters. Ja gut, ich meine, in diesen jungen Jugendjahren musst du ja dich selber noch ein bisschen erforschen. Du weißt ja nicht selber so, wer du bist. Und genau, vielleicht kommst du dann gar nicht so in Berührung mit Dingen, die Spiritualität beispielsweise betreffen. Gibt es vielleicht auch Ausnahmen. Ja, aber ich finde es cool, dass zum Beispiel auch Männer da zu dir zum Kurs kommen, weil das am Anfang zumindest, es hat ja schon einen richtigen Hype erfahren, Yoga in den letzten Jahren, ne? Aber ich habe das Gefühl, eher sehr frauendominiert gewesen.
Ich kann mir vorstellen, dass es schon auch damit zu tun hat, dass Yoga einfach sehr, sehr körperbetont ist und sehr bewusstseinsbetont und dass sich da Männer vielleicht schon auch eher überwinden müssen. Psychologisch betrachtet ist es ja schon so, dass in unserer Gesellschaft der Mann immer so der Beschützer ist und der muss immer stark sein. Und da gehört aber so zum diesen Prototypen gehört dann eben auch dazu, dass der Mann natürlich keine Schwächen zeigen sollte oder Emotionen im Sinn von, dass man sich vielleicht auch mal selber hilft.
Ja, absolut. Und ich glaube, vielleicht denken da noch viele, ach, das ist doch Humbug, so ein bisschen Bewegung und Dehnen und so. Dann mach ich doch lieber ein bisschen Sport, geh joggen. Was würdest du jetzt aber persönlich sagen? Jetzt machst du Yoga und man weiß ja nicht so ganz, oder man sieht die wissenschaftlich belegten positiven Aspekte, auch bei der Meditation. Was die Spiritualität anbetrifft, ist man sich da ja nicht einig, weil man das ja nicht belegen kann. Wie siehst du das jetzt?
Ich kann da nur von mir selber ausgehen. Also mir hat es auf jeden Fall ganz, ganz arg geholfen, besser zu mir selber zu finden und auch mit vielen Dingen, die in meinem Leben passieren, anders umzugehen. Also zum Beispiel, seitdem ich angefangen habe mit Kundalini-Yoga, hat eine starke, ich würde es als Bewusstseinserweiterung definieren, stattgefunden, im Sinn von, dass ich mir heute sehr viel bewusster bin, welche Energien oder auch Gefühle aus meiner Außenwelt, aus meiner Umwelt auf mich einprasseln und welche tatsächlich irgendwie jetzt von mir kommen. Einfach auch, dass ich das unterscheiden kann zwischen mir selber und meinen Wahrnehmungen und meiner Umwelt. Einfach, weil ich auch so ein Mensch bin, der sehr, sehr hochsensibel ist und mir dementsprechend auch immer wieder Dinge passieren. Ich würde mich selber auch als Mystikerin bezeichnen. Ja, genau. Also, dass ich aber halt diese Dinge, die mir da auch auf anderen Ebenen passieren, dass ich das viel, viel besser verstehen und integrieren konnte und da heute einfach auch einen ganz anderen Umgang, einen ganz anderen Zugang dazu habe.
Okay. Hast du denn schon mal bei solchen Yoga-Übungen, wenn du das mal gemacht hast, eine Session oder mal vielleicht sogar alleine, irgendwas gemerkt, dass du irgendwelche anderen Räume betreten hast, irgendwelche andere Dimensionen oder wie man da auch so immer sagen würde? Also einfach andere Erfahrungen gemacht, als das einfach nur da sitzen und die Augen zu machen, weißt du?
Ja, habe ich. Also es waren schon ein paar Mal. Aber ich glaube, ich würde ganz kurz einmal vielleicht die erste Erfahrung, die war sehr, sehr einschneidend, die würde ich, glaube ich, ganz kurz erzählen. Und zwar war das eben auf diesem Kundalini-Yoga-Festival, als ich das erste Mal Yoga gemacht habe, da in Indien. Das war in Rishikesh am Gangesfluss, also da an dem Ort, wo direkt, wo der gerade aus dem Himalaya rauskommt und da rausfließt. Da hat dieses Festival stattgefunden, wo ich dann damals hingegangen bin. Und wir mussten eine furchtbar anstrengende Meditation machen. Wir hatten irgendwie die Arme zur Seite ausgestreckt, im Schneidersitz sitzend natürlich, und mussten dann immer die Arme hochnehmen und wieder runter. Und das, glaube ich, entweder über 7 Minuten oder über 13 Minuten. Und spätestens, also nach einer Minute hat man schon das Gefühl, die Arme fallen so langsam ab. Nach 3 Minuten hat man das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Arme habe. Und dann, ja, auf jeden Fall, um da irgendwie durchzukommen, habe ich mir dann vorgestellt, dass ich mit jedem Flügelschlag sozusagen, mit jedem Mal, wenn ich meine Arme hoch und wieder runter nehme, ganz viel Liebe rausschicke in die ganze Welt und bin dann so in meinem Kopf mit jedem Flügelschlag erstmal alle meine Freunde durchgegangen, meine ganze Familie. Und mein Vater ist eben tödlich verunglückt, als ich 17 Jahre alt war. Und ich habe mir dann gedacht, obwohl mein Vater auch überhaupt Liebe brauchen kann, da wo er jetzt ist, im Jenseits, ja. Und im gleichen Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, war es wie wenn mich was aus meinem Körper rauszieht, um mir das mal durch die Augen vom Jenseits zu zeigen, wie das gerade aussieht und was da gerade alles passiert. Und ja, es war einfach so irgendwie, wenn mein Vater mich da auf eine kleine Reise mitgenommen hat, ich habe gesehen, wie die Welt unter mir ganz, ganz klein wird. Ich habe mich im All wiedergefunden und wir haben uns von außen diese Weltkugel angeschaut und sind dann mit einer rasenden Geschwindigkeit wieder auf diese Weltkugel zugerast, eingetaucht und dann entlang vom Gangesfluss, wie so knapp über der Wasseroberfläche von diesem Fluss, quer durchs Himalaya durch. Und der Fluss macht auf Höhe von Rishikesh da ist so eine Biegung, wo es dann scharf um die Kurve rumgeht. Und wir sind knapp über dem Boden, kommen um diese Biegung rum, man sieht also zuerst noch nicht um die Biegung rum. Und erst dann öffnet sich das Blickfeld nach Rishikesh rüber. In dem Moment, wo wir um diese Kurve rumfliegen, sieht man, wie ganz Rishikesh in gleißendem Licht erstrahlt von diesen ganzen Personen, die da gerade zusammensitzen und in ihrer Heilung oder auch in Liebe oder wie immer man es ausdrücken möchte, meditieren. Und ja, also was das für eine Riesenkraft erzeugt hat, einfach ein riesiges, gleißendes Licht, wie so eine Lichterstadt, in die ich dann wieder da zurück eingetaucht bin. Und ja, als ich dann wieder zurück in meinem Körper gelandet bin und diese Meditation dann irgendwann zu Ende war, dieses Erlebnis war einfach so tiefgehend und so ergreifend und so erschütternd irgendwo auch, ja. Ich habe einfach nur noch geweint. Ich war den restlichen Tag total fertig, aber einfach, weil es auch so viel war für mein Nervensystem, um das irgendwie verarbeiten zu können. Aber genau, also ich habe auf jeden Fall solche Sachen auch schon erlebt.
Krass, also es klingt schon sehr spektakulär. Was würdest du sagen? Ist das etwas, das deinem Gehirn entsprungen ist oder etwas, was halt wirklich irgendwo stattgefunden hat?
Ja, also schlussendlich können wir ja nur die Dinge wahrnehmen und auch erleben, je nachdem, wie weit wir in unserem Bewusstsein sind. Es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Studien dazu. Genau, und ich glaube auf jeden Fall, dass diese Dinge tatsächlich passieren in unserem Bewusstsein, weil ich meine schlussendlich, was ist Realität, was ist Materie, ja, irgendwo ist ja alles nur Schwingung und Materie dann halt irgendwo auf einer Ebene, wo dann alles so dicht ist, dass wir es als Materie wahrnehmen können. Also ist meine Wahrnehmung, ist meine Empfindung auf jeden Fall.
Genau, ja, stimmt, klar. Da wird es dann wieder philosophisch, ne? Was betrachten wir denn als real? Das, was wir physisch anfassen können, was wir sehen können. Aber wir nehmen ja zum Beispiel auch Infrarotwellen nicht wahr. Also wir können sie nicht sehen, trotzdem existieren sie, ja. Ja, krass. Also das klingt fast so, als hättest du irgendwie so einen heftigen LSD-Trip oder so gehabt.
Nein, ich habe noch nie Drogen genommen, also... Und da kommt es auch nicht her. Das ist dann manchmal so die erste Frage, gerade wenn ich im Jugendarrest unterrichte, die fragen dann immer als erstes so, nehmen Sie Drogen?
Okay. Ja, aber das hängt ja irgendwo so ein bisschen vielleicht auch zusammen, weißt du, aus der Hippie-Zeit, 70s, und da hat man einfach so viel LSD genommen. Da
ja, bewusstseinserweiternde Drogen und ja, genau.
Genau, dass das vielleicht auch gar nicht so abwegig ist, die Frage. Okay, jetzt hast du es ja gerade angesprochen. Du hast mit Insassen Yoga gemacht. Vielleicht erzählst du ein bisschen das dazu. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Ja, genau. Also das mache ich jetzt eigentlich schon seit insgesamt 8 Jahren. 2013 habe ich da angefangen, im Jugendarrest Yoga und Meditation zu unterrichten, wie ich dazu gekommen bin. Ja, ich bin gerade von Australien wiedergekommen und war so voll auf meinem Yoga-Trip und habe mir gedacht, mir hat das einfach so gut getan. Und ja, auch so im eben auf diesem Ding da zu mir selbst zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, weshalb sollte ich das nicht irgendwo anbieten, wo Leute gerade auch in einer ähnlichen schweren Situation sind wie ich damals, die schätzungsweise sehr gut davon profitieren könnten, ja? Und ja, es war irgendwie auch so ein ganz mystischer Morgen, als ich beschlossen habe, da das einfach mal im Jugendarrest anzusprechen, ob die da sowas schon anbieten oder nicht. Und hab denen einfach eine E-Mail geschrieben, so, ob sie sowas mal probiert hätten und dass ich das gerne mal ausprobieren würde. Hab dann irgendwie ewig nichts von denen gehört und habe nach 6 Wochen nochmal eine E-Mail geschrieben und bekam ich innerhalb von 5 Minuten einen Rückruf von der Sozialarbeiterin dort, die total Feuer und Flamme war und gemeint hat, ja, voll cool, wir probieren das einfach aus. Ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert hier mit unseren Gangstern, dass die das irgendwie annehmen würden oder so. Und ja, wir haben dann aber gesagt, wir probieren das einfach aus. So 2 Tage später haben wir gleich einen Termin gemacht und dann bin ich da hingegangen und habe richtig original Kundalini-Yoga mit denen gemacht, hier mit Mantra singen am Anfang und schön Augen zu und in den Körper reinspielen und mal wirklich nur den Körper wahrnehmen von vorne bis hinten und immer schön meine Yoga-Musik dazu gespielt. Und die waren nachher so super begeistert, die sind aufgestanden und haben Beifall geklatscht. Und da war klar, dass ich da halt einfach jede Woche hingehe und da unterrichte. Und so kam das.
Okay, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute waren das? Und waren das mehr Frauen, mehr Männer?
Also allermeistens sind es mehr Männer als Mädels. Ganz, ganz oft habe ich reine Jungsgruppen, einfach weil sowieso mehr Jungs als Mädels im Jugendarrest sind. Und meistens habe ich relativ kleine Gruppen. Also wenn es gut läuft, habe ich dann so 8 oder 9 Leute. Wenn es gut läuft, meine ich, wenn ich nicht irgendwie 15 Leute aufs Auge gedrückt bekomme. Weil man kann natürlich mit kleineren Gruppen ganz anders arbeiten als mit ganz großen Gruppen. Wobei ich hatte auch schon ganz tolle Gruppen mit 21 Leuten, wo es so funktioniert hat. Aber ganz oft, ja, ich sag mal so ab 10 Leute aufwärts kann es dann teilweise schon anstrengend werden. Vor allem, weil viele im Jugendarrest da halt ADS und ADHS haben und natürlich Schwierigkeiten haben, dann ruhig zu bleiben. Und ja, aber alles gut.
Ah, fällt es dir auf?
Ja, ja, klar. Aber es funktioniert trotzdem immer wieder ganz gut, die einzubinden. Und manchmal ist es wirklich, hat man dann so ganz schöne Momente, wenn selbst diese Leute dann mal so ganz in sich versunken da sitzen mit geschlossenen Augen und so. Ja, so ganz in sich versunken, mal nur sich selbst wahrnehmen. Das finde ich einfach jedes Mal aufs Neue ganz, ganz, ganz arg faszinierend.
Ja, klar. Vor allem bei den Personengruppen, denen sowieso ohnehin schon gesundheitlich schwer fällt, die Aufmerksamkeit auf irgendwas dauerhaft zu richten, was natürlich extrem wichtig ist im Leben. Und wahrscheinlich ist es denen ja auch ein Dorn im Auge gewesen. Und vielleicht ist es eine coole Therapiemöglichkeit sogar.
Ja, also die sind auf jeden Fall jedes Mal super dankbar. Einfach, weil es wird unterschätzt. Man denkt immer, das sind so harte Macker, die dann halt irgendwann mal im Knast gelandet sind, ja. Aber auch das sind alles nur Menschen und denen geht es erstmal ganz, ganz richtig scheiße, wenn die da ankommen, ja. Viele von denen sind das erste Mal vom Elternhaus weg. Ganz viele weinen dann die ersten 1-2 Nächte, wenn sie da auf der Zelle sind. Die bekommen ja alles weggenommen dort. Also die haben natürlich kein Handy auf der Zelle, die haben keinen Fernseher auf der Zelle, die haben gar nichts auf der Zelle. Wenn ich jetzt die Zellen vom Jugendarrest oder die Arresträume mit denen im richtigen Vollzug vergleiche, in Schwäbisch Gmünd habe ich im Justizvollzug für Frauen habe ich eben auch schon Yoga unterrichtet. Deswegen habe ich da so ein bisschen einen Vergleich. Ja, die haben dort wenigstens einen Fernseher auf dem Zimmer und so, ja, die können sich ablenken, aber die Jugendlichen, die haben halt gar nichts. Sie sind zwar nur maximal 4 Wochen dort, weil das ist so ein Warnschussarrest, ja. So nach dem Motto, so kann das aussehen, wenn ihr weiterhin nicht ordentlich lauft, ja. Das ist dann eben, dass ihr da auch mal dann länger in so eine Situation ausgesetzt seid. Ja, aber trotzdem haben die es immer erstmal sehr, sehr schwer. Und rauchen darf man ja dann dort auch nicht. Viele sind Raucher, wenn sie da hinkommen oder haben andere Drogen genommen, sind dann erstmal ganz schön unter Entzug. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen.
War dein Bild zu Gefangenen vorher anders, als du da hingekommen bist? Und hat sich das dann im Laufe irgendwie verändert?
Ja und nein. Also zum einen, am Anfang dachte ich auch immer, das sind halt so Verbrecher, aber inzwischen sind das für mich eher so normale Jugendliche. Ganz ehrlich, so viele dort haben wirklich einfach Pech gehabt, dass sie mit dummen Sachen erwischt worden sind, sage ich mal so ganz dumm. Und aber auf der anderen Seite, am Anfang habe ich auch immer noch ganz, ganz furchtbar mit denen mitgelitten und inzwischen kann ich mich da aber ganz gut davon distanzieren und bin halt so als große Schwester, helfende Hand, da stehe ich denen zur Seite, aber nicht mehr so, dass ich dann da mitleiden muss mit denen.
Was würdest du sagen generell zum Thema, weil du ja jetzt dann mit den Gefangenen auch zu tun hast, zum Thema Gefängnis per se als Strafmittel? Ist es manchmal auch so, dass du denkst, ja, warum ist denn der eigentlich jetzt im Knast gegangen für so eine Sache oder so? Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch was, wo ich mich arbeitstechnisch in der Psychologie später dann in meiner Karriere oder in meiner Laufbahn gerne mehr drauf fokussieren wollen würde, weil Strafe und Schuld in diesem Sinn psychologisch betrachtet funktioniert nicht, weil wir Menschen, vor allem in der westlichen Gesellschaft, sind immer danach bestrebt, in uns selbst unseren eigenen Selbstwert aufrechtzuerhalten. Und wenn wir jetzt für irgendwas beurteilt werden, weshalb wir irgendwie angeblich schuldig sind, dann finden wir immer alle möglichen internen Gründe, um das für uns selber so zurechtzurücken, dass wir nicht schuldig sind, weil ansonsten würden wir psychologisch sofort zugrunde gehen, weil unser Selbstwert einfach dahin wäre. Und dementsprechend, egal wo, in welches Gefängnis man geht, man findet nie Leute, die schuldig sind. Das ist mal der eine Grund, weshalb das nicht funktioniert. Und zum anderen, wenn wir Leute einfach nur wegsperren, in Zellen einsperren, die wachsen psychologisch und seelisch einfach nicht weiter. Ja, die Historie ist voll von Leuten, die irgendwann dann nach so und so vielen Jahren wieder aus dem Gefängnis rauskommen und genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Weil schlussendlich ist es im Gefängnis zu sitzen nicht anders wie, wenn wir uns ins Flugzeug fliegen und irgendwo hinfliegen. Wir schalten einfach mental ab. Und irgendwann kommen wir am anderen Flughafen woanders raus und können dann da weiterleben, ja. Ähnlich ist es im Knast eben auch. Die Leute, die man dort antrifft, sind mental teilweise relativ lethargisch, ziemlich abgeschalten. Also man merkt einfach, dass da kognitiv, psychologisch vom Nachdenken her sich überhaupt gar nicht viel tut. Man denkt ja immer, die sitzen dann da ein und denken irgendwie übers Leben nach oder so. Nee. Man lebt da einfach vor sich hin, jedes Jahr, ja, Tag ein, Tag aus und macht dann da seine Knastarbeit und hat dann da entweder seine Knastbeziehungen oder seinen Knastalltag halt und dann kommt man da irgendwann wieder raus und allermeistens geht es dann halt genau da gerade wieder weiter, wo man aufgehört hat und das funktioniert einfach so nicht.
Tja, das war's mit dem Interviewteil Nummer 1 mit Maren Güssmann. Ich hoffe natürlich, dir hat es gefallen an dieser Stelle. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch bitte gerne mit einem Freund, einer Freundin, die sich auch für Yoga interessieren oder es gar praktizieren. Und für die könnte das Thema natürlich spannend sein, aber auch für Leute, die sich bis jetzt noch gar nicht mit Yoga beschäftigt haben und einfach interessiert sind. Ja, und was fand ich an der Folge besonders interessant? Naja, natürlich das Thema, was wir am Ende besprochen hatten, wo wir in der zweiten Folge nochmal mehr drauf eingehen werden, wo es auch um schöne wie auch schlechte Erfahrungen geht während dieser Zeit im Knast. Und naja, spannend ist einfach zu sehen, dass doch auch Jugendliche sich für Yoga begeistern können, völlig unabhängig natürlich davon, ob sie jetzt Gefangene sind oder nicht. Ich mache da eigentlich persönlich keine Unterschiede und ich würde es auch nicht befürworten. Jeder Mensch ist gleich. Ne? Die einen machen Fehler und werden dafür erwischt, die anderen machen Fehler und werden dafür nicht erwischt. Aber jeder macht mal irgendwo einen Fehler und deshalb sollten wir uns kein Urteil anmaßen, egal ob dieser Mensch mal im Gefängnis war oder nicht. Ja, und es ist unheimlich faszinierend zu sehen, dass auch für Jugendliche Yoga eine schöne Alternative ist zu ihrem Gefängnisalltag. Ich finde, das sollte viel großflächiger, deutschlandweit, von mir aus auch weltweit betrieben werden, dass Inhaftierte die Möglichkeit bekommen, ja, vielleicht auch sich selber etwas mehr zu finden und ja, diesem Gefängnisalltag und dem immer gleichen Dingen einfach zu entgehen, indem sie was Neues, nämlich sich selbst mehr entdecken. Ja, und damit möchte ich für heute abschließen. Wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich, wenn ich dich bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf.